Hallo liebe Menschen, liebe SteuerberaterInnen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready, Set, Podcast. Mein Name ist Bernhard und an meiner Seite ist der aufrecht sitzende, übermenschlich große und übermenschlich intelligente Andreas Heilmeier.
Oh, dankeschön, all diese schönen Worte einfach. Aber es ist wirklich schön, dir aufrecht gegenüber zu sitzen und dir endlich mal in die Augen schauen zu können. Also jetzt auch bei einer Aufnahme.
Wir sind nämlich in einem handfesten Studio. Wir sind nicht mehr in unserem selbst zusammengeschusterten Höhlchen unter meinem Bett.
Don't spoil it.
Wir waren nie unter einem Bett. Sondern wir sind beim Studentenfunk Regensburg. Wir sind dieses Jahr nicht nur auf Spotify zur Verfügung, sondern auch auf stufe.de gibt es unseren Podcast zu hören. Herzlichen Dank an den Stufu.
Dankeschön.
Ich meine, wir tun ja auch viel dafür.
Wir steuern diesen fantastischen Podcast bei, also eigentlich sollten sie uns zahlen dafür.
Eigentlich schon. Ne? Schreiben wir gleich im Vorstand. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute in so wunderbar klarer und crisper Quality auch über einen wunderbar klaren, crispen, vielleicht nicht so klar, ein bisschen schwer verständlichen Film.
Finde ich tatsächlich nicht. Ich finde, der ist sehr, sehr gut verständlich.
Stimme ich dir zu, aber er ist absolutes Chaos.
Ja.
Everything, Everywhere, All at Once ist, glaube ich, meine liebste Kinoerfahrung dieses Jahr auf jeden Fall und vermutlich of all time.
Wow, okay.
Großes Lob von meiner Seite für einen Film, der irgendwo zwischen Multiversums, Action, Familiendrama und Steuererklärung machen steht.
Und ganz viel Comedy auch noch irgendwo.
Wo ist denn Comedy
bei dem Film?
Bitte.
Nirgends.
Bevor wir allerdings tief eintauchen und uns in dieses fremde Universum slingshotten. Andi, in dem letzten Film, den du geschaut hast, wurde da zufällig auch was geslingshottet.
Ich wollte es gerade sagen, so, du weißt, was ich zuletzt gesehen habe, vielleicht hat es dich unterbewusst beeinflusst. Mm. Da wurde viel geslingshottet. Ich habe zuletzt Jackass gesehen, meinen ersten Jackass-Film.
Oh, welchen?
Als absoluter Einsteiger und Anfänger des Jackass-Universums oder des Jackass-Multiversums habe ich mir Jackass 4.5 angeschaut. Für diejenigen, die ebenfalls AnfängerInnen sind, genau wie ich, Jackass 4.5 ist eigentlich kein richtiger Film, sondern das Making-of zum letzten Jackass-Film, Jackass Forever.
Warte, ist Jackass Forever schon im Kino?
Der ist schon länger im Kino.
Oh, okay.
Der ist schon auch eine Zeit lang alt. Und dazu habe ich mir jetzt das 4.5er Making-of angeschaut. Ich dachte, es wäre einfach ein richtiger Jackass-Film. Und ja, war weird.
Andi liest den Titel 4.5 und denkt so, ja.
Sounds legit. Komm, also ganz ehrlich, also die Jackass-Leute um Johnny Knoxville rum sind jetzt nicht unbedingt die Leute, wo man sich denkt, ah, Reason.
Die sind richtig konform mit dem, wie man Zahlen benutzt.
Ja, manchmal richtig asozial, wenn Leute einfach nur Bowlingkugeln in die Eier bekommen, ohne weiteren Sinn, also wirklich. Dann aber auch manchmal einfach nur ziemlich, ziemlich lustig, wenn einfach ein paar Dudes asozial sind, aber auf eine witzige Art und Weise. Also es war wie heiß-kalt duschen.
Okay, klingt okay.
Wie war deine letzte Filmerfahrung?
Ein bisschen zivilisierter, glaube ich. Vielleicht ein bisschen überzivilisiert. Nichtsdestotrotz wunderschön. Dead Poets Society oder zu Deutsch Club der Toten Dichter ist ja ein Hardcore-Klassiker.
Oberklassiker.
Aha. In Club der Toten Dichter geht es um eine sehr rigide Schule in New England, in der alte weiße Männer junge weiße Männer dazu ausbilden, alte weiße Männer zu werden.
Double Noise.
Ja, aka so eine Vorbereitungsschule für Harvard, die eben sehr strikt ist und sehr wenig Freude im Leben zulässt, bis Robin Williams eine Lehrposition dort annimmt und das Wort Carpe Diem und ein Verständnis für Philosophie und Poesie und das Schöne im Leben einigen seinen Schülern eintrichtert. Es ist irgendwo zwischen Establishment kann man nicht ändern und die Freuden des Alltags genießen, sich selbst entwickeln, wenn es keine Möglichkeit für Entwicklung gibt, weil man von allen Seiten gesagt bekommt, nee, mach das nicht. Es ist herzzerreißend an manchen Stellen, es ist wunderschön und ich bin sehr froh darum, diesen Film jetzt endlich gesehen zu haben.
Ganz ehrlich, ich finde, man kann vieles, was du jetzt gerade über Dead Poets Society gesagt hast, auch über Everything, Everywhere, All at Once sagen. Weil der Film behandelt ganz viel auch die menschliche Seite, dass es okay ist, ein Mensch zu sein, dass es gut ist, ein Mensch zu sein.
Oh, ja.
Und der hinterlässt einen mit einem ganz, ganz positiven Gefühl. Und ich würde sagen, damit steigen wir jetzt auch ganz kurz einmal mit einer Beschreibung von diesem Multiversums-Action-Comedy-Klopper-Drama-Ding ein, worum es denn ungefähr geht. Ganz zentral in der Hauptrolle ist Evelyn. Evelyn ist eine Immigrantin aus Asien, gemeinsam mit ihrem Ehemann Waymond in die Staaten gekommen, um dort einen Waschsalon zu eröffnen. Und die beiden haben eine Tochter namens Joy. Und Evelyn hat viel um die Ohren. Zum einen muss sie irgendwie versuchen, ihre Ehe unter einen Hut zu bekommen. Irgendwie muss sie versuchen, die Ansprüche ihres Vaters gerecht zu werden. Sie will gleichzeitig eine gute Mutter sein und gleichzeitig auch die tausenden Kunden und Kundinnen im Waschsalon befriedigen. Also, zufriedenstellen.
So, bei Tausenden, ich habe mich an dem Tausenden aufgehängt, nur nicht an dem Befriedigen, aber okay.
Zufriedenstellen mit einer guten Waschsalonleistung, ja. Ansonsten nichts. Also wirklich, das war einfach nur falsche Wortwahl.
Es geht um die Experience.
Und gleichzeitig soll noch eine chinesische Neujahrsfeier gestartet werden. Also sie hat super viel um die Ohren und ist einfach nur gestresst. Das ist der Startpunkt dieses Films. Und im Laufe des Films müssen sie auch irgendwas mit Steuern machen, irgendwas mit Finanzen. Daher kommt Bernies Einstieg über den Film.
Ich finde das ein hervorragender Einstieg.
Ein toller. FinanzberaterInnen sind auch wichtig.
Ja, sind vor allem keine Menschen. Deshalb die Distinktion.
Stimmt. Auf jeden Fall, ihr habt das Setting ungefähr vor Augen. Evelyn hockt mit ihrem Ehemann, der ein super lieber Typ ist.
Waymond ist ein absolutes Herz.
Ja, und sie mega gestresst sitzen bei der Finanzberatung und ja, versuchen irgendwie auf ganz, ganz viel Bürokratie klarzukommen. Und plötzlich snappt Waymond. Und er stellt sich vor als Alpha Waymond. Und Alpha Waymond.
Ich war genau so bei diesem Jackass-Vibe. So, ich bin Alpha Waymond.
Alpha Waymond.
Es ist nicht so. Also Alpha Waymond, er stellt sich vor als nicht der Waymond, den Evelyn kennt, sondern als der Waymond aus einem anderen Universum. Ein Universum, in dem Evelyn eine Möglichkeit entdeckt hat, den Verstand mit einer Version von sich selbst in einem anderen Universum zu connecten.
Also du meinst Waymond.
Also generell für jeden Menschen. Und Waymond ist gerade nicht er selbst, sondern Alpha Waymond aus dem Alpha-Universum ist gerade in ihrem Waymond. Es ist quasi wie bei Ratatouille.
Quasi. Und da geht der Spaß eigentlich richtig los, weil Alpha Waymond warnt Evelyn davor, du bist in Gefahr. Du musst hier raus. Ich werde dich beschützen. Und sie fragt sich, was? Was meinst du damit? Und plötzlich ist auch eine andere Version in der Steuerberaterin, die ihn gegenüber sitzt. Und diese Steuerberaterin wird zu einem absoluten Wrestling-Profi und versucht, Evelyn und Alpha Waymond zu töten.
Oh.
Und man sitzt im Kinosaal und fragt sich, was um alles in der Welt passiert hier gerade.
Ja.
Und dieses Gefühl hat man sehr oft im Film. Es ist wirklich sehr oft ein What the fucking hell is going on? Aber in einem so charmanten Sinne, weil der Film ist directed von den Daniels, also von Daniel Scheinert und Daniel Kwan, ein Director-Duo. Und die ist, es fühlt sich so an, als ob sie einfach nur Spaß hätten.
Es ist wirklich einfach nur, als hätten sie 1-2 Jahre damit verbracht, einfach nur jede kreative Idee, die sie hatten, niederzuschreiben und alles, egal wie bescheuert, egal wie potenziell traurig oder tragisch, sie haben alles in diesen Film geschmissen.
Also wirklich, wirklich alles. Und potenziell 2 Jahre, mach mal eher so 10 draus.
Ich meine, sie sind zu zweit, deshalb wird die Zeit reduziert. Und sie haben ja davor Swiss Army Man gemacht und haben ja eine Vergangenheit mit schon anderen Filmproduktionen oder Videoproduktionen.
Ja, sie waren vor allem in der Musikvideobranche tätig. Und haben beispielsweise Turn Down for What von DJ Snake, also diesem Milliardenbanger, haben sie das Musikvideo dazu gemacht. Und das ist weird. Schaut es euch an, Es ist wirklich, wirklich so, weird.
Kleiner Disclaimer, vielleicht eine Trigger Warning? Ich weiß es nicht genau.
Ich bin mir auch nicht sicher. Es ist sexual.
Es ist very sexual.
Die Idee von ihnen war, männliche Sexualität auf eine ganz komische Art und Weise zu ergründen. Und in diesem Musikvideo ist Daniel Kwon selbst mit einer Erektion, wie er mit seiner Erektion Dinge zerstört. Und es ist komisch. Aber worauf ich hinaus wollte, es war nicht irgendwie sprichwörtlich gemeint 10 Jahre, sondern sie haben 2010 tatsächlich schon angefangen, sich Konzepte darüber zu überlegen. Also der Film ist wirklich lange in der Mache.
Oh, damn.
Und es ist halt sehr witzig, weil die Daniels haben sich auch drüber echauffiert. Beispielsweise ist ja dieses Multiversum-Ding dann extrem populär geworden.
Oh mein Gott, ja.
Und beispielsweise 2018 ist ja Spider-Man Into the Spider-Verse rausgekommen.
Mhm.
Oder beispielsweise auch Rick and Morty. Staffel 2 ist ja dann so ein bisschen nuts gegangen an diesem Universumsdenken.
Ja.
Und das hat sie extrem abgefuckt und sie haben aufgehört, Rick and Morty zu schauen.
Oh mein, ganz ehrlich, Respekt dafür.
Muss man auch erstmal schaffen.
Ja.
Aber das ist so ungefähr das Setting von diesem Film. Also es werden dann ganz, ganz viele Universen eröffnet, wie man hier schon raushört. Und es wird groß und es werden einfach Ideen an die Wand geschmissen, die wahnsinnig witzig sind, aber auch teilweise richtig ernst und einfach richtig, richtig toll.
Ja, und bevor wir uns da reinstürzen und irgendwie versuchen zu navigieren, was wir hier alles erlebt haben und was wir daran so großartig finden. Vielleicht eine kleine Spoilerwarnung oder eher eine massive Spoilerwarnung und einfach die Empfehlung, schaut euch den Film im Kino an, kommt zurück und hört uns zu, wie wir einfach ein bisschen Wertschätzung für einen der großartigsten Filme aller Zeiten raushauen.
Also das wird wirklich einfach ein Appreciation-Cast, weil wieso ich auch jedem empfehlen würde, diesen Film anzuschauen. Er ist extrem groß, behandelt wahnsinnig viele Themen, schafft es aber gleichzeitig, einen sehr gut an die Hand zu nehmen, es verständlich rüberzubringen. Und man wird während dem Film so ein bisschen konfrontiert mit ganz, ganz viel, aber er macht einen sehr guten Bogen am Ende und fängt einen super schön wieder ein. Also, dass man auch wirklich das Gefühl hat, hey, okay, ich gehe hier echt mit einem positiven Gefühl raus und es ist so ein lebensbejahender Film. Also, für diejenigen Menschen, die jetzt nicht auf irgendwelche düstere Dramascheiße stehen, so wie ich, kann ich echt empfehlen. Also das ist wirklich auch ein Feel-Good-Film, wenn man es eigentlich mal runterbricht. Ja. Man fühlt sich wirklich besser nach diesem Film.
So, nicht nur der Film an sich, sondern auch die Kinoerfahrung. In Deutschland, so diese stockkonservativen Deutschen lachen ja nicht im Kino. Beide Male, die ich drin saß, lautes Gelächter, fast schon Applaus drin.
Wirklich?
Ja.
Ich finde, der Film macht auch einfach was mit einem. Also wirklich, ich bin aus dem Kino rausgegangen und dachte mir, wow, okay, ich will irgendwie das Leben noch mehr leben.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein wahnsinnig geiles Kompliment, das man einem Film machen kann.
Du hast gerade lebensbejahend gesagt, das ist es eben genau. Der Film schafft es, so viele Themen anzusprechen, aber keins davon zu overusen.
Aber es sind wirklich viele Themen. Also da ist alles mit dabei. Da geht es um Eltern, Familie, um Identität. Was will man vom Leben? Maskulinität, Anspruchshaltung ans Leben, whatever. Und ich finde das so faszinierend, weil der Film macht so viele Fässer auf und er schafft es, jedes Fass zu füllen und es einfach gut und zufriedenstellend zu beantworten.
Es ist einfach ein rundes Ding. Und ich lieb's, weil es funktioniert so gut, weil im Kern dieses eine sehr zentrale Ding steht, das, glaube ich, jeden Menschen irgendwo trifft. Was heißt es, man selbst zu sein?
Ja, ich finde, das bringt es wirklich sehr gut auf den Punkt. Und jetzt an alle Hörerinnen und Hörer, jetzt kommt ein massiver Spoilerteil. Das heißt, für diejenigen, die Lust haben, sich den Film anzuschauen, tut es auf jeden Fall. Es ist so ein schöner Film. Und für all diejenigen, die das schon getan haben oder die auch Lust haben, uns einfach so zuzuhören, seid gewarnt, jetzt wird gespoilt. Bernie, take it away.
Im Zentrum steht nämlich wirklich die Beziehung von Evelyn zu ihrer Tochter. Joy ist nämlich so ein bisschen dabei, den Faden zur Familie zu verlieren. So anrufen ist nicht so oft, sie kommen nicht so oft vorbei. Evelyn ist halt auch einfach nicht unbedingt die beste Mom.
Definitiv nicht.
Ja, und das ist sie nicht nur in diesem Universum, denn Alpha Evelyn hat ihre Tochter so sehr durch diese Universums-Jumping-Technik gejagt, bis sie gecrackt ist und hat effektiv aus ihr das große Böse gezeugt, das jetzt kommt, um Evelyn zu töten. Jobu Tupaki erlebt jedes Universum gleichzeitig.
Also Joy.
Also Joy,
für die,
ja.
Für diejenigen, die tatsächlich zuhören, ohne den Film gesehen zu haben.
Genau, aber so, warum würde man das?
Schaut ihn euch an.
Ja.
Brecht ab und hört uns dann wieder zu.
Jedes Universum gleichzeitig zu erfahren, heißt zu jedem Zeitpunkt den fröhlichsten und den beschissensten Moment deines Lebens zu erfahren. Es heißt niemals ganz da zu sein, wo du gerade bist. Alles schreit nach deiner Aufmerksamkeit. Irgendwo. Da ist kein ruhigen Moment mehr. Und verlierst du irgendwo den Bezug auch dazu, irgendetwas zu tun? Was hat wirklich noch Relevanz, wenn alles zur Auswahl steht?
Ja, und ich finde, da kann man gleich so ein wunderschönes Thema aufgreifen, weil der Film eben so viele auch gesellschaftskritische Themen beinhaltet, nämlich diese unendliche Auswahl an Möglichkeiten. Was willst du denn mit deinem Leben anstellen? Was willst du tun, wenn du im Endeffekt fast alles werden kannst? Denn bei uns im westlich privilegierten Teil der Gesellschaft ist es halt manchmal einfach ein großes Problem. Das haben viele Philosophen auch schon angemerkt, dass das auch ein großer Risikofaktor dieser Freiheit sein kann, dass man eben zu viel Möglichkeiten hat. Und negative Entwicklungen daraus können halt einfach eine gewisse Frust sein, eine gewisse, ja, Lebensunlust.
Es ist so ein bisschen der Wunsch oft danach zu sagen so, okay, ich finde mein eines True Calling. Man will jetzt nicht den Vergleich ziehen, früher ist man Schmied geworden, weil der Vater Schmied war.
Oh, die gute alte Zeit, ne?
Gute alte Zeit. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Während der Schulzeit zum Beispiel war es bei mir ein Riesending. In diesen und jenen Fächern war ich gut. Will ich was in der Richtung verfolgen? Riesenkunstfan zum Beispiel. Ich bilde mir auch ein, dass ich nicht zu scheiße im Zeichnen bin. Allerdings muss man da richtig viel Zeit investieren, um wirklich gut zu sein, um wirklich in ein Studium reinzukommen. Und ich bin halt auch nicht scheiße darin, Musik zu machen. Ich bin nicht scheiße darin, auf der Couch zu liegen, zu prokrastinieren und Filme zu schauen. Ich bin nicht schlecht in Englisch. Und das waren alles so Optionen, die gleichzeitig da waren und mich abgehalten haben, nur eine Sache zu verfolgen.
Ja.
Das ist hier kein, oh nein, hätte ich mein Leben doch nur so leben können. Es ist halt eine Realität und es ist nicht nur meine. Es ist die, die wahrscheinlich jeder und jede von uns kennt.
Ja, ich kenne sie auch zu einem gewissen Grad. Also halt wirklich, was macht man mit seinem Leben? Man hat so viele Möglichkeiten. Und ich finde, das spiegelt sich auch in der Gen Z, also nochmal eine Generation unter uns, wirklich auf spannende Art und Weise wieder eigentlich. Weil da ist ja auch dieses Mehr an Möglichkeiten halt irgendwo da. Und es wird vor allem durch die Omnipräsenz der sozialen Medien. Das ist ja eine Generation, die mit den sozialen Medien auch wirklich aufgewachsen ist. Wir kannten das damals noch nicht in unserer Kindheit, Gott sei Dank, würde ich einfach mal sagen. Aber hier sind ganz viele Menschen aufgewachsen, die schon immer andere Lebensmodelle gesehen haben. Also ich finde, wenn man es spiegeln wollen würde, könnte man sagen, dieses Multiversum hat die jüngste Generation immer vor Augen gehabt.
Ja.
Und du kennst vielleicht diesen ganz, ganz absurden Humor der Gen Z. Also diesen sehr nihilistisch angehauchten.
Ja, so, I wanna die.
So nichts macht Sinn irgendwie. Und wie extrem konfus dieser Humor auch teilweise geworden ist. Auf TikTok muss man sich einfach nur mal ein bisschen umschauen. Da, also, ist spannend, ist wild. Oder dann eben auf 9gag irgendwelche Memes, oh Gott, die immer mehr Layer
Wir
haben.
Wir plagen jetzt nicht 9gag, dieses
okay, fair
rechtsversiffte
point.
Pack.
9gag ist auch rechtsversifft?
Ziemlich.
Oh shit, dann
generell Meme-Pages, White Trolls sind einfach überall.
Nee, aber der Punkt, den ich machen will, ist wirklich, ich finde, das reflektiert dieses Mehr an Möglichkeiten eigentlich sehr gut wieder und wie man eben auch in diesem Mehr an Möglichkeiten untergehen und sinken kann.
Definitiv. Es ist ja nicht nur Möglichkeiten. Es ist ja primär ein, hey, guck mal, wie amazing mein Leben ist. So, eine Freundin von mir postet Stories auf Insta oder auf Snapchat, wo auch immer. Und natürlich wird da nicht gepostet, wenn man gerade 4 Stunden lang an einem Essay schreibt. Sondern es wird gepostet, okay, ich bin gerade im Fitness, danach mache ich mir was Nices zu essen, am Abend gehe ich vielleicht Party und stehe am nächsten Tag wieder um 8 auf, weil ich arbeiten muss. Dann erweckt es natürlich den Eindruck, hey, ja, da hat jemand sein Leben total im Griff. Wenn dazwischen 2 Panic Attacks und ein anstrengendes Telefonat mit dem Finanzamt waren, dann kriege ich das nicht mit. Und genau das Gleiche ist es mit Social Media und vielleicht auch für Joy, wenn einfach nur die Extremen zu sehen sind.
Weil das Ding ist, irgendwo bleiben ja auch nur die Extreme hängen dann. Wenn ja. du alle Multiversen zu jedem Zeitpunkt erfährst, dann wird ja auch nur, werden nur die Spikes hängen bleiben bei ihr.
Ja. Und das ist, das ist doch frustrierend.
Es ist auch eine absolute Horrorvorstellung, irgendwie Joy zu sein. Und man kann verstehen, wieso sie so viel Hass auch entwickelt.
Ja, auf die Person, die sie dahin gepusht hat. Aber, und das finde ich ist das Schöne, Everything Everywhere All at Once verfängt sich nicht darin, dass Joy einfach nur eine hasserfüllte Killermaschine ist und ist quasi so, okay, Terminator-Style, wir müssen vor ihr davonlaufen, sondern Evelyn wird gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Und Evelyns Reaktion, also unsere Evelyn, beginnt ihren Verstand genauso zu zerbrechen, wie Joy das erfahren hat.
Also auch so viele Multiversen und Universen gleichzeitig wahrzunehmen, wie sie nur kann.
Ja, und sie leidet darunter. Im ersten Moment, das erste Mal, als sie Verse jumpt, wird sie eine Version von sich selbst, die unglaublich erfolgreiche Schauspielerin ist. Sie wird effektiv Michelle Yeoh, also die Schauspielerin, die Evelyn porträtiert. Und die Szene ist so grob, aber sie kommt quasi zurück in ihr Universum und ist dann so zu Alpha Waymond: Lass mich mit meinem Mann reden, ich muss ihm erzählen, wie toll mein Leben wäre, wenn ich es nicht mit ihm verbracht hätte. Und es ist so, yo!
Evelyn, richtig gut von dir einfach,
vielleicht,
mega sympathisch.
Vielleicht ein bisschen weniger unter der Gürtellinie, aber hey. Und was am Anfang noch dieses, hey, ich freue mich drüber, ich kann coole Sachen sehen, ich bin die ganze Zeit beschäftigt, so ich entkomme dem Frust des Alltags, wird irgendwann zu einem Shit, ich kann mich nicht mehr hier grounden. Ich kann gerade nicht hier sein. Ich kann nicht da sein, wo meine Aufmerksamkeit gerade sein müsste, weil irgendwo ein Universum ist, wo mein Arbeitskollege einen Waschbären auf dem Kopf hat. Oder
der ihn steuert, wie bei Ratatouille.
Ja.
Und sie haben dann wegen Raccoon den Wortwitz aus Raccakouille. Und mein Gott, war das hilarious. Das war
amazing.
So lustig einfach, weil ich liebe Ratatouille. Und das halt mit einem Raccoon zu sehen, es war einfach nur gut.
Es war halt auch
so gut.
Es war auch der Build-up, dass sie eine halbe Stunde davor oder so drüber reden. So. Und du wurdest quasi von Alpha Waymond gesteuert. So. Das ist wie in diesem Film mit dem Waschbären, ne? Raccakouille. Also, are you talking about Ratatouille? Und er so, oh, I love that movie. Und eine halbe Stunde später kommt es dann wirklich so, dass der Typ von dem Waschbären gesteuert wird.
Weil ja alles möglich ist. Es ist ja Unendlichkeit.
Ja. Es gibt ein Universum, in dem Menschen keine Finger, sondern quasi Hotdogs als Finger haben und effektiv Senf und Ketchup draus kommen?
Wenn sie sich gegenseitig liebkosen.
Ja.
Also der Film ist auch sehr sexual teilweise.
Also die Buttplug-Szene ist, glaube ich, mit das Witzigste, was ich in meinem Leben bisher gesehen habe.
Boah, das würde ich sagen, lass mir noch nicht mal im Spoiler-Teil den Leuten offen. Also wirklich, das ist... What do you say to that?
Einfach ein bisschen wortlos gerade.
Aber es ist hilarious. Aber um es dann wieder zurückzuführen, weil es ist ja dieses unendliche Meer an Möglichkeiten, das ja irgendwo auch wirklich einfach ernst ist. Und sie hat diesen Hass eben, weil in all diesen Multiversen Joy, aka Jobo Tupaki, von ihrer Mutter nicht die Zuneigung bekommt, die sie will. Und deshalb tötet sie ihre Mutter in all den Multiversen eins nach dem anderen. Und ich finde das auch so spannend, weil da wird auch ganz zentral dieses Thema aufgemacht mit, was ist denn die Erwartungshaltung an einen von den Eltern? Und welche Erwartungshaltung hat man als Kind an seine Eltern? Also es wäre eigentlich auch ein fantastischer Beitrag zu Eltern im Film geworden dann einfach.
Ja. Yep.
Weil es geht auch in beide Richtungen. Zum einen leidet Joy unter den Ansprüchen, die ihre Mutter an sie stellt, aber ihre Mutter, Evelyn, leidet unter den Ansprüchen ihres Vaters, Gong Gong.
Evelyn denkt eben, dass sie Gong Gong, vor allem nach seinem schweren Flug und er ist so alt und versteht sie ja schon nicht, sie könnte ihm nicht sagen, dass Joy in einer queeren Beziehung ist. Das geht nicht. Dabei, keine Ahnung, ob das so ist, Gong Gong wird davor einfach nicht wirklich als Charakter introduced und insofern ist dieses Establishment, diese Generation über ihr, die vermutlich doch sehr stereotypisch nicht sonderlich LGBTQI-Plus-freundlich wäre.
Mhm.
Erstmal eine valide Annahme. Allerdings, in einem Universum, das quasi sehr nah an dem eigentlichen ist, in dem wir uns befinden, beichtet sie ihm das dann auf der Neujahrs...
Sie erzählt es ihm einfach.
Ja, auf der Neujahrsfeier sagt sie Gong Gong, sie hat Becky, das ist Joys Freundin, und Joy an ihren Arm und sagt, das hier ist übrigens Becky, Joys Freundin. Mit dem Wortlaut im Kantonesisch?
Ja, also im Sinne von ja. Girlfriend.
Ja, es meinte nur die Sprache. Genau, und Gong Gong reagiert nicht schlecht drauf. Gong Gong ist so, ah ja, hallo. Und Becky ist so, what did he say? Spricht er kein Englisch? Becky ist generell
genau, sie spricht kein Englisch. Du meinst Kantonesisch.
Ja, genau, stimmt, er spricht kein Englisch. Aber Joy ist diejenige, die dann davonläuft und so, Mom, wie, so, du verstehst nicht, was quasi der Point ist. Ich meine, was sind diese lächerlichen 20 bis 30 Jahre, die zwischen Beziehungen, die zwischen Generationen stehen. Aber wir beide, so 98 und 99er Baujahr, echauffieren uns gerade drüber, dass Gen Z basically in einem Multiversum, in einem konstanten Modus an Hochjagd hochlebt.
Oh, ich würde nicht sagen echauffieren. Ich würde sagen, es ist nur eine interessante Beobachtung, die eben deshalb möglich ist, weil Handys erst 2006 mit dem iPhone so richtig gepusht wurden, wie wir sie heute kennen, und soziale Medien eben auch erst ab den 2010er Jahren anfangs so wirklich diese Omnipräsenz eingenommen haben. Das heißt, Menschen, die eben später geboren wurden, nach 2000, also 2005 beispielsweise, haben halt einfach eine andere Kindheit gehabt als wir eben zu einem gewissen Grad.
Die waren nicht mehr real.
Das habe ich nie gesagt. Also ich habe es nicht als Bashing.
Das ist nur impliziert.
Nein, habe ich auch nicht.
Okay.
Schreibt es in die Kommentare, ob ich das impliziert habe. Ja. I love my Gen Z.
At readyset.podcast auf Instagram, wo ihr natürlich alle seid, wenn ihr aus Gen Z seid.
Nee, die sind jetzt auf TikTok, Bernhard. Bist du...
Keine Ahnung, TikTok benutze ich nicht.
Okay. Um wieder den Faden zurückzuführen.
Welcher Faden? So, dieser Film Faden? Ist ein einziges Mess.
Finde ich halt nicht, weil der Film macht so viele Themen auf und wir sind jetzt erst beim zweiten Thema auch, obwohl kind of auch wieder bei Geschlechteridentität und auch, wie will man sich denn überhaupt präsentieren gegenüber den Eltern und welche haben sie für Ansprüche. Und das, finde ich, reflektiert ja auch wieder ein sehr, sehr aktuelles Problem irgendwo, weil LGBTQI+ ist eine Bewegung, die immer mehr in das Bewusstsein von Menschen rückt, auch eben auf dem Land und auch außerhalb von den Metropolen. Und wie gehen die Menschen damit um, wenn sie mit diesen neuen Realitäten konfrontiert werden, zu einem gewissen Grad? Ja,
mit Realitäten, die vor 40 Jahren vielleicht einfach nicht gesehen wurden.
Ja, nicht ausgesprochen werden durften irgendwo.
Ja, und für... Die Vorstellung ist ein bisschen, für viele Leute ist es ein, oh, wo kommen die denn jetzt alle her? Aber das ist es eben ein klares Nicht. Wir sind jetzt einfach glücklicherweise in einer Beziehung, in der man offen, in einer Beziehung schon wieder, in einer Gesellschaft, in der man offen sagen kann, hey, ich entspreche nicht dieser Norm. Und deshalb bin ich nicht weniger wert als jemand, der Norm entspricht. Und das ist was sehr Cooles. Allerdings geht man eben, wenn man seinen Lebtag nur in der Norm verbracht hat und nie außerhalb geschaut hat, ein bisschen davon aus, ist das jetzt eine neue Entwicklung? Wo kommt denn das her? Ist bestimmt dieses Internet oder was auch immer?
Und ich finde, der Film greift haargenau das in so vielen Momenten so gut auch auf. Beispielsweise im finalen Encounter mehr oder weniger, wo Evelyn gegen ganz viele Menschen kämpfen muss und ihr Ehemann Wayman sagt, nein, Gewalt ist keine Lösung, da kommen wir mit Sicherheit gleich nochmal drauf, aber sie versucht dann eben gewaltfrei mehr oder weniger die Menschen
Nicht das Wort befriedigen benutzen.
Nein, ich will nicht das Wort befriedigen benutzen, sondern die Menschen aus dem Weg zu räumen, dass sie eben dann gegen Jobo Tupaki erreichen kann, aka Joy. Und sie macht das eben dann nicht mehr, indem sie sie einfach fertig macht mit all den Fähigkeiten, die sie sich aus den Multiversen herholen kann, zum Beispiel fantastische Kampfkraft, Kung-Fu-Fähigkeiten und so weiter, sondern sie holt aus den unterschiedlichsten Multiversen die unterschiedlichsten Dinge, die diese Menschen halt wollen, die im Kern einfach das sind, was sie glücklich machen und sie nicht mehr aggressiv machen. Und da ist mir am meisten im Kopf geblieben, wie ein Typ halt auf sie losgeht und sie zaubert halt so ein Mundapfelballstück hervor aus BDSM-Kreisen und so eine BDSM-Peitsche und dann slappt sie ihn damit und er ist so komplett glücklich, endlich darin aufgehen zu können, in diesem, ja, gesellschaftlich nicht unbedingt anerkannten Ding und dass er dann da mit dieser Glückseligkeit einfach von ihr ablässt. Und das passiert halt in mehreren Fällen. Bernie, du hast den Film jetzt zweimal gesehen im Gegensatz Aha. zu mir. Du hast mit Sicherheit auch noch ein paar Beispiele im Kopf.
So spezifisch wie das jetzt, weiß ich nicht, aber der eine alte Mann, der auf sie losgeht, in den ersten 10 Minuten ist so ein bisschen ekliger, alter, weißer Mann, so langer Bart, ein bisschen schlecht zusammengerichtet und sagt dir, oh, Evelyn, du trägst immer so gutes Parfum, das hatte meine Frau auch immer. Und das ist so ein bisschen eklig.
Unangenehm.
Ja, und in dieser letzten Szene kommt er auf sie zu und sie sprüht ihm dieses Parfum ins Gesicht. Und er wird an seine Ehe erinnert und daran, wie sehr er seine Frau geliebt hat. Und das ist so interesting. Plötzlich ist es wholesome.
Ja, und wo man sich denkt, oh krass, also wirklich die unterschiedlichsten Sachen werden da wirklich auch einfach,
ja.
Ja, die Menschen werden gesehen einfach in dem Kern, der sie auch wirklich ausmacht und nicht nur in der Fassade, die am Anfang aufgebaut wird.
Und sie werden nicht nur gesehen, sorry für die Unterbrechung, aber das ist wichtig, sie werden nicht nur gesehen, sie werden akzeptiert und dafür gefeiert.
Ja, genau, dafür gefeiert. Es wird wirklich zelebriert quasi.
Ja.
Und das ist so schön einfach. Und das, finde ich, macht den Film auch echt cool. Und ich finde auch, dass da eben so die unterschiedlichsten Punkte schön ja. zusammengefasst werden mit Anspruchshaltung, mit wie wird man in der Gesellschaft akzeptiert. So. Und das ist einer der Punkte eben, der es so schön auch macht, den Film anzusehen.
Ja, und ich glaube, abgesehen von Evelyn und Joy ist das beste Beispiel dafür Waymond.
Ja.
Die Beziehung von Evelyn und Waymond. Am Anfang des Films ist nämlich eine von... Sie ist sehr busy, sie macht 5000 Sachen gleichzeitig und Waymond läuft ein bisschen um sie rum, managt natürlich auch so, er streicht über einen Fleck im Waschsalon drüber und er kümmert sich ums Essen für ihren Vater und er kümmert sich darum, dass der alte Mann nicht aus Versehen stirbt, weil er ist sehr alt oder so.
Oh mein Gott.
Ja, aber effektiv will er einfach nur ein paar Minuten mit ihr reden, weil er die Scheidung möchte. Und sie hat keine Zeit für ihn. Sie ist so, komm in der Woche wieder, so nach dem Schema, ich geht gerade nicht so, wir reden wann anders und will das nicht sehen. Und ihr Mann ist so dieser, ich glaube, körperlich genauso groß wie sie, ein bisschen schmächtig, hat eine sehr hohe Stimme, ist einer der liebsten Menschen, die man sehen kann. Also er geht runter in den Waschsalon, um jemanden mit einer Maschine zu helfen und sie tanzen miteinander und sie lachen und es ist wirklich einfach nur wholesome und Evelyn sieht keinen Wert darin. Evelyn sieht in ihrem Mann effektiv das Leben, das sie verschwendet hat. Sie sagt, sie will ihm sagen, hey Waymond, sieh mal, wie gut mein Leben gewesen wäre, wenn es nicht mit dir gewesen wäre. Das sagt sie ohne jede böse Intention. Das wäre einfach nur eine Beobachtung für sie. Bis am Ende Waymond sich allem entgegenstellt und sagt, bitte, wir müssen aufhören zu kämpfen, wir können doch füreinander da sein. Und erst wenn Evelyn mit ihrer Tochter lernt, wir müssen akzeptieren, wer wir sind, wer andere sind und nicht nur akzeptieren, wir müssen die Stärken von uns selbst sehen. Und Waymond ihr dann den Weg zeigt, wie sie wirklich zu Jobu Tupaki, zu Joy, zu ihrer Tochter durchdringen kann und sie danach lernt, wow, sie hat eigentlich ein Riesenglück.
Und das was für einen tollen Ehemann.
Ja, das ist so schön.
Es ist wirklich so schön. Vor allem, weil sie hat ja am Anfang nicht nur in ihm gesehen, all die Möglichkeiten, die sie nicht hatte, sondern Evelyn ist eine starke Powerfrau und ihr Mann ist mehr oder weniger schwach, quote unquote. Und auf den ersten Blick in den ersten Minuten oder der ersten halben Stunde des Films hat man auch tatsächlich dasselbe Gefühl. Waymond wirkt schon wie so ein Beta-Male ja. einfach. Er ist Beta-Waymond.
Beta-Waymond.
Und dann kommt er wirklich im wortwörtlichen Sinne plötzlich Alpha-Waymond her. Und Alpha-Waymond wird dadurch charakterisiert, er ist sehr, sehr schnell, er ist stark, er weiß, was er will. Und da, finde ich, spiegeln sich ja auch zwei Punkte irgendwo wieder. Was ist denn unsere Perzeption von einem erfolgreichen, starken Mann? Ist es der Original Waymond oder Beta Waymond, der super lieb, kooperativ und einfach nur so ein netter, lieber Mensch ist, der auch mal zurückhaltend ist? Oder ist es eben derjenige, der Entscheidungen trifft, der sagt, was Evelyn zu tun hat, wann, und der kämpfen kann und der sie beschützt? Und das finde ich so faszinierend auch eben. Und da hat mir, ich habe den Film mit meinem Mitbewohner gesehen, und der hat mir am Ende die Frage gestellt, nachdem wir uns über den Film unterhalten haben, wie ich denn Waymond empfunden habe und ob er denn schwach ist und ob unsere Gesellschaft denn nicht irgendwie auch denken würde, ja, Beta Waymond ist auch wirklich irgendwie nicht so erstrebenswert und man will eigentlich nicht so wie Beta Waymond sein, als Mann und als Frau will man eigentlich keinen Beta Waymond, also keinen lieben, einfachen Menschen. Deshalb, Bernie, an dich. Möchtest du ein Beta Waymond sein? Das ist eine schwierige Frage, ne?
Es ist eine schwierige Frage. Mir ist, während ich habe den Film das erste Mal allein angeschaut und wir hatten darüber schon mal gesprochen, bevor ich noch ein zweites Mal ins Kino bin. Und beim ersten Mal schauen ist mir diese Alpha-Beta-Natur nicht aufgefallen. Ich war einfach nur krass. So, wow, Waymond ist der liebste Mensch, den ich je gesehen habe. Er ist witzig, er ist cool, sobald er quasi Alpha-Waymond ist. Ich hatte einfach nur eine Riesenfreude mit diesem Charakter.
Aber er ist erst cool, wenn er Alpha-Waymond ist. Davor ist er nicht cool.
Er hat in beiden Fällen ein Fanny Pack.
Okay, okay.
Also,
aber in dem einen
Counter-Argument.
Fall, also in Beta-Waymonds Fall hat er das Fanny Pack einfach nur, um Sachen zu verstauen. In Alpha-Waymonds Fall benutzt er dieses Fanny Pack, also diese Bauchtasche, effektiv als Ultra-Nunchaku und killt damit fast schon Leute.
Ja.
Also es wird zu einem Murder-Weapon einfach umfunktioniert, wenn er Alpha-Waymond wird.
Spätestens der Moment, wo er dekorative Steine aus einem Fischtank herausnimmt und den Fannybag sehr viel schwerer und sehr viel tödlicher macht.
Ja. Aber zurück zum Thema.
Ich stimme dir zu. Waymond ist kein Held in gewisser Weise. Und ich glaube, viele männliche Figuren sollten Helden sein. Alpha Waymond ist ein klarer Hero. So.
Ja.
Er rettet Evelyn die ganze Zeit. Er leitet sie an. Er ist auch ein Mentor für sie. Und nennen wir ihn wirklich Beta Waymond?
Ich finde, Beta Waymond ist sehr... Also ich finde, es ist halt irgendwie...
Es ist sehr on brand.
Es ist vor allem eine treffende Bezeichnung. Zum einen können wir Alpha und Beta dann sehr leicht auseinanderhalten. Und zum anderen gibt es ja auch wirklich in der Gesellschaft dieses Denken von Alpha oder Sigma Male, eben dem starken, muskulösen Mann. Und wenn ein Mann Schwäche zeigt, dann wird er ja manchmal vielleicht im Joke, vielleicht aber auch ernst, als Beta Male bezeichnet.
Ja. Fuck, ey, ich rede so ungern über Maskulinität, weil ich das Thema...
Es ist ein schwieriges Thema.
Es betrifft mich. Rede ich nicht gern drüber.
Es ist wirklich ein schwieriges Thema.
Ja.
Vor allem, wie will man sich in seinem Alltag verhalten, aber auch ganz zentral, wie will man sich in einer romantischen Beziehung als Mann verhalten?
Das ist in gewisser Weise etwas, das ich am Internet so wertschätze, bevor ich einen Dive hineinbegeben habe und mich dann auch im Studium generell mit mehr Lebensformen auseinandergesetzt habe, war Queer Life für mich eher so eine Randerscheinung, die vielleicht mal in einem Film oder einer Serie genannt wurde, aber dann habe ich auch nicht die geschaut, die da sehr viel repräsentiert haben. Und damit einhergehend, mit einer Auseinandersetzung damit, kam es auch auf, dass das Männerbild plötzlich geschiftet hat, dass ich nicht mehr nicht weinen durfte, dass ich nicht mehr stark sein musste. Ich kann mit diesen ganzen Bildern, die es gibt, die vielleicht auch humoristisch so dieser My boyfriend is so sweet in everything oder was auch immer, kann man sehr viel mehr sein, wer man ist, wenn man einen Hang hat zu emotionalen Dingen, was vielleicht jeder Mensch hat. Ich weiß nicht, worauf...
Allein wie du es gesagt hast, zu emotionalen Dingen, so, darf ich das? Darf er das?
Nee, es ist eben wirklich so ein bisschen das... Fuck, jeder von uns hat doch früher Serien und Filme geschaut als Kind, in denen man sich dachte, okay, die Jungs sind die coolen und dann gibt's bestimmt auch diesen einen Jungen, der ein bisschen weinerlich ist. Ich höre gerade Harry Potter und Neville ist ein harter Beta.
Mhm.
Aber Neville ist so süß, er kümmert sich um andere, er gibt sich Mühe, das zu erreichen, was er eigentlich nicht kann. Er ist nämlich in Hogwarts kein guter Schüler. Aber ich bin jetzt gerade beim 5. Teil und in dieser Geheimorganisation, die sie machen, da ist Neville derjenige, der sich am allermeisten unter Beweis stellt. Und das ist super schön. Trotzdem bleibt da dieser Weakling.
Ich möchte ein fettes... Oh, jetzt, okay, jetzt bin ich vielleicht unter Umständen nicht gut genug in Harry Potter drin. Ich habe nämlich nur die Filme gesehen.
Okay.
Und Neville Longbottom wird ja am Ende auch schon cooler auf jeden Fall. Und eigentlich schon ein Chad, so ein bisschen. Aber ich dachte vor allen Dingen deshalb, weil er an Stärke gewinnt, dass er am Ende auch wirklich mit den anderen Reihe an Reihe kämpfen kann. Und dass er halt auch wirklich eben Macht dann bekommt, je älter er wird. Und dadurch wird Neville Longbottom eben dann nicht im selben Sinne vom vom Weakling, vom Beta-Male, dann wird er eben zum Alpha-Male.
Ja.
Und dadurch wird er erst cool. Und das finde ich so spannend eben, weil Wayman schafft es, als der einzige männliche Protagonist, der mir jetzt gerade einfällt, und ich habe wirklich echt scheiße viele Filme gesehen, aber der ist der einzige, der mir einfällt, der wirklich in Anführungszeichen als Beta-Male startet, der keine Macht inne hat, trotzdem cool zu sein.
Ja.
Am Ende.
Genau so ist es. Neville wird im 6. und im 7. Teil mehr und mehr zu so einer Leading-Rolle. Im 7. sind Harry, Ron und Hermine ja nicht in Hogwarts. Mhm. Und Neville übernimmt mit Ginny und Luna quasi ein Safety-Programm für alle, die sich in Hogwarts vor den bösen Slytherins verstecken wollen. Und da ist er quasi der Anführer.
Genau, er ist wieder Anführer.
Ja, genau das ist es. Und eigentlich richtig gut beobachtet. Waymond ist sowohl ganz am Anfang des Films, hey, wir nehmen Miss Daydre, was die Finanzberaterin ist, wir nehmen ihr Kekse mit, weil sie mag die Kekse. Und am Ende hat er auch Kekse dabei.
Ja.
So, er hat am Anfang Kekse und am Ende Kekse. Und er ist derjenige, der mit ihr spricht, wenn sie kommen würde, um ihr Property einfach quasi zu beschlagnahmen, weil sie nicht erschienen sind zu einer Anhörung. Er ist derjenige, der Probleme löst auf seine Art, auf eine Art, die eben auf Zwischenmenschlichkeit beruht und nicht auf ich hau dir mein Fanny Bag
ins Gesicht.
Ins Gesicht und an ganz viele andere Orte.
Und das finde ich so, so schön einfach, weil es einfach so ein anderer Take an Maskulinität ist und ein anderer Take eben, wie erreicht man seine Ziele. Und ich finde, es ist auch unendlich wichtig, dass es so eine Darstellung in den Medien mehr gibt, weil wie wir unsere Medien wahrnehmen, formt es ja auch ganz zentral unsere Wahrnehmung von der Realität. Und dementsprechend finde ich, ist Everything Everywhere All at Once auch ein super wertvoller Film in so vielerlei Hinsicht, weil wir haben jetzt halt ein paar Themen angesprochen, aber es gibt noch so viele mehr Themen, so viele mehr. Und all diese Themen werden auf so eine wunderschön, ich finde, aufgeklärte und auch menschenumarmende und menschenliebende Art und Weise behandelt.
Ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber je nach Kinoerfahrung. Also ich muss sagen, ich gehe am liebsten allein ins Kino. Close second mit dir.
Dankeschön.
Aber aus dem Kino zu kommen und einfach so die Ruhe der Nacht zu genießen. So um dich rum sind lauter Menschen, die im besten Fall in Gruppen von 5 bis 10 Leuten da waren. Und die schnattern und bei denen fängt schon das nächste Thema wieder an. Das Kino, dieses Social Happening. Und ich kann mich in dieser Ruhe wiederfinden. Und ich kann einfach so das ein bisschen auf mich wirken lassen. Je nach Film brauche ich das nicht. Also bei The Northman zum Beispiel haben wir auch in unserer Robert Eggers-Folge besprochen. Da musste ich danach nicht eine halbe Stunde lang einfach einen Spaziergang nach Hause machen und überlegen, was ich gesehen habe. Es war ein cooler Film und ich habe mich gerne damit auseinandergesetzt. Everything Everywhere All at Once stellt so sehr in Frage, warum sind die Annahmen, die du über dich selber hast, die Annahmen, die du hast? Zumindest in meinem Fall hat es so sehr einfach eine Art zu sein in Frage gestellt.
Okay, krass.
Ich bin an dem Abend heim.
Welche Art hat es in Frage gestellt?
Ich bin hervorragend darin zu prokrastinieren. Ich bin hervorragend darin, Projekte nicht anzufangen. Ich bin hervorragend darin, theoretisch die Ziele, die ich in meinem Leben als größere Overarching-Ziele habe, nicht anzugehen. Weil es ist irgendwie ein bisschen angsteinflößend zu sagen, okay, mein Ende des Studiums ist in spätestens einem Jahr. Da sollte man jetzt eigentlich nochmal hustlen. Aber das ist halt in einem Jahr. So, das kann man auch später machen. Oder zu sagen, es stehen andere Projekte an. Ich will meinen eigenen Film auch irgendwann mal umsetzen. Das sind alles Dinge, die ich super gut auf die Bank schieben kann. Aber warum tue ich das? Und Everything Everywhere All at Once nimmt mir irgendwie die Entschuldigungen. Es ist ein Film, der ein bisschen sagt, yo, du bist du selbst und es ist okay, wenn du diesen Struggle hast. Jeder hat den Struggle. Aber was spricht denn dagegen? Mach dein Ding. Und ja, ich hoffe, dass beim dritten Mal schauen wieder dieses Gefühl aufkommt. Das hat nämlich die letzten 2 Wochen zu irgendwie produktiveren gemacht.
Ja, damn. Damn, ja, du hast recht.
Ich habe gerade ein bisschen Pipi in den Augen.
Oh, oh shit. Ja.
Ich trinke kurz einen Schluck.
Ist legitim. Und das Ding ist, ich finde, genau das macht eben Everything Everywhere All at Once so, so faszinierend und so spannend, weil ich habe es ja auch schon, ich glaube, einleitend irgendwann mal erwähnt, dass der Film es schafft, einen dazu zu bewegen, das Leben noch mehr zu mögen, sich selbst mehr zu mögen und auch die Menschen um sich herum mehr zu mögen. Und ich finde das auch so spannend. Ich habe im Zuge meines Studiums auch viel mit dem Thema therapeutische Gesprächsführung auch zu tun. Und da ist ein wichtiger Punkt auch die ressourcenorientierte Gesprächsführung. Das heißt, was hat denn ein Mensch schon erreicht? Und dass man sagt, wenn ein Mensch beispielsweise Sprechangst hat, hey, ich kann das gar nicht, mich vor Referaten irgendwie zu präsentieren oder das vorzubereiten. Ich mag das alles nicht. Ich hasse das. Ich hasse den Moment, vor Menschen zu stehen. Und ich muss mir das immer, das ist immer eine Qual, dass man dann nicht fragt, okay, woran liegt es, dass du so gequält bist, sondern man versucht ressourcenorientiert an die Sache ranzugehen und zu fragen, hey, wie hast du es denn bisher geschafft? Wie hast du es geschafft, trotz dieser Angst all das zu bewältigen? Und wow, das ist ja super respektabel, dass du das alles hinbekommen hast. Das ist krass. Ich bin stolz auf dich. Und ich finde, genau das macht auch der Film mit einem, dass er einen wirklich so umarmt und in so einen positiven Zustand versetzt. Und ich wüsste nicht, wie wir jetzt weiter über diesen Film sprechen sollten, weil es ist echt einfach nur ein toller Film.
Ich glaube auch, dass jedes weiter drüber reden diesen emotionalen Moment am Ende vielleicht ein bisschen ruiniert.
So, man soll wirklich aufhören, wenn es am schönsten ist im Endeffekt.
Quasi. Und ich meine, du hast es schon gesagt, ich habe es schon gesagt, es ist ein ganz hervorragender Film. Es ist ganz hervorragendes Schauspiel, ganz wunderschön, die Musik ist toll. Wir könnten jetzt noch loben, wo wir wollen. Aber ich glaube, wir machen einfach den Folgt uns hier auf Spotify, wenn ihr mehr über tolle Filme hören wollt. Folgt uns auf Instagram @readyset.podcast. Mit so viel Emotionen ist Reden schwierig. Und seid wieder dabei, wenn es in 2 Wochen heißt Ready Set Podcast.